Heute mit Markus Latong am Mikrofon. Sie können streicheln und schlagen, greifen und loslassen. Das Schicksal liegt in unseren Händen oder in denen von anderen. Und wer etwas hoch und heilig schwört, der legt dafür auch schon mal seine Hand ins Feuer. Unsere Alltagssprache ist ohne die Erwähnung der Hände kaum denkbar. Die präzisesten Werkzeuge des menschlichen Körpers sind seit je ein Grundmotiv von Literatur, Kunst und Religion. Bei Leben im RBB 24 Inforadio sprechen wir in der nächsten halben Stunde über Hände. Aber man kann nicht nur über Hände sprechen, sondern auch mit ihnen. Gesten, Handzeichen, Codes, all das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Kulturkreis man sich gerade bewegt. Unser Autor Carsten Dippel hat sich damit befasst und herausgefunden, was die Italiener anders machen als die Deutschen.
Was wäre unsere menschliche Kommunikation ohne Gestik und Mimik, ohne den Einsatz unserer Hände? Sie bereichern unsere Sprache, unterstreichen das, was wir ausdrücken wollen. Die nonverbalen Mittel sind essentiell und das durch alle Kulturen hindurch, sagt der Kommunikationswissenschaftler Christoph Vatter, der an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lehrt.
Man spricht mit den Händen, begleitet das, was man sagt. Und wir haben bedeutungstragende Gesten, das heißt, wenn wir Gesten bewusst ausführen und damit ein Symbol meinen.
Der berüchtigte ausgestreckte Mittelfinger als Beleidigung, der erhobene Daumen, jemandem einen Vogel zeigen. Gesten, die Dinge nachahmen und die kulturell kodiert sind.
All das sind Gesten, die wir erlernen, die kulturell spezifisch sind und die eben eine feste Bedeutung haben.
Durchaus aber auch, sagt Vatter, in unterschiedlichen Kulturen eine gänzlich andere Bedeutung. Das kann mitunter zu erheblichen Missverständnissen führen. So gilt der erhobene Daumen etwa im Iran, ganz anders als bei uns, als beleidigende Geste. Interessant seien die kleinen, feinen Unterschiede. Es gibt gestenreiche Sprachen mit besonders ausgeprägtem Handeinsatz und auch die dezenteren Sprachkulturen. So ist die deutsche Sprache nicht bekannt für einen gestenreichen Wortschatz, was freilich nicht bedeutet, dass sie weniger nonverbale Stilmittel benutze. Sie wirken nur subtiler, sagt Vatter.
Ich glaube nicht, dass das Deutsche arm ist an Gesten. Wir setzen sie sparsam ein, aber redebegleitend werden sie auch eingesetzt. Man hat vielleicht einen geringeren Umfang, denke ich, als im Französischen, Italienischen oder Spanischen. Was aber klar ist, ist, dass es mit der Bewertung von Gesten zusammenhängt. Denn man schätzt an Rednern im deutschen Kontext, wenn eine verhaltene und gezielt eingesetzte Gestik die Rede begleitet und eine sehr ausladende Gestik wird als sehr emotional oder als nicht so seriös bewertet.
Wie anders die italienische Sprache. Es ist ein plakatives Beispiel, doch tatsächlich gibt es wohl kaum eine andere Sprache in unseren Breiten, die so reich und tiefgründig an Gesten ist wie das Italienische. Es wird gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen.
Ich merke, dass diese Gestualità, wie sich das auf Italienisch nennt, einfach ein Bedürfnis ist, von uns Italiener unsere Sprache zu begleiten. Die Sprache selbst ist sehr musikalisch, ist sehr vom Rhythmus geprägt, wenn man die Phonetik, und das kommt einfach natürlich bei uns, dass wir bei dieser Musik mitmachen.
Stefania Galassi lebt seit 3 Jahrzehnten in Deutschland. Sie leitet eine italienische Sprachschule in Berlin.
Manchmal komme ich mir so vor, ich bin ein kleiner Maestro, der meine Sprache einfach begleitet. Nicht unbedingt oder nicht immer, um mein Gegenüber besser zu erklären, was ich sagen will, sondern auch, weil es mir gefällt.
Berühmt vor allem jene Geste, bei der die Finger zu einer Blüte geformt sind, die sich öffnet und schließt, während das Handgelenk vor dem Körper schnell auf und ab geht. Ma che vuoi? Was willst du?
Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Und das ist normalerweise, wenn jemand nervt und man will ihn quasi wegjagen. Ne? Also lass mich in Ruhe, jetzt stopp. Ne? Und man kann auch eben eine solche Geste auch ohne zu reden. Das ist eben das Schöne.
Man verlerne diese Gesten nicht. Gleichzeitig sei es enorm schwierig für Nicht-Muttersprachler, diese zu erlernen. Viele ihrer Schüler versuchten dies mit großem Enthusiasmus, doch wirklich authentisch wirke das selbst bei größtem Bemühen selten. Es könne zu lustigen und manchmal auch peinlichen Situationen kommen.
Ob man ein echter Italiener ist, erkennt man von dieser Fähigkeit. Mein Mann, der ist ein Brite und seit 30 Jahren versucht, eine der berühmtesten Gesten nachzumachen. Was willst du? Ma cosa vuoi? Mache vuoi, ne? Und das gelingt ihm immer noch nicht. Die meisten werden nur passiv lernen, das anzuwenden. Und dass ein Italiener das versteht, das ist sehr schwierig.
Wichtig sei immer auch der Kontext. Bei sehr formellen Anlässen reduziere man den Einsatz der Gesten. Als sie nach Deutschland kam, sagt Stefania Galassi, musste sie sich erst an die ganz andere Kultur der Gestik gewöhnen.
Ich habe wirklich jahrelang versucht, wenn ich Deutsch spreche, mich zu beherrschen und weniger zu gestikulieren. Und ich fühlte mich wie ein Clown. Ja, es ist immer ein Kampf, weil natürlich jedes Land, jede Kultur hat seine Regeln, seine sozialen Regeln. Ne? Und man muss das auch berücksichtigen. Ne?
Sagt Stefania Galassi. Carsten Dippel hat mit ihr über die unterschiedliche Gestik von Italienern und Deutschen gesprochen. Gerade in einer Epoche des umfassenden Körperkults erfährt das komplexeste menschliche Organ eine irritierende Vernachlässigung. So heißt es im Buch Hände, eine Kulturgeschichte, das 2021 im Hansa Verlag erschienen ist. Ein Parforce-Ritt durch die Welt der Literatur, der Malerei, der Wirtschaft und der Mystik. Und welcher Bedeutung dort den Händen zugeschrieben wird. Den Autor Jochen Hörisch habe ich deshalb für diese Sendung eingeladen. Er ist Germanist und Medienwissenschaftler. Vor seinem Ruhestand lehrte er zuletzt an der Universität Mannheim. In seinem Buch ist unter anderem auch die Rede von einem kommenden Zeitalter der Handvergessenheit. Und ich wollte direkt von ihm wissen, was er damit meint.
Ja, kommend würde ich gar nicht mal sagen, sondern wir sind mittendrin im Zeitalter der Handvergessenheit. Das meint was ganz Handfestes, um handmetaphorisch zu argumentieren. Ein Handwerk spielt keine große Rolle mehr. Noch viel signifikanter, also wenn man das jetzt vergleicht mit Berufen im digitalen Mediensektor etwa, oder Informatik, Kybernetik und dergleichen mehr. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir die Handwerker brauchen, wenn die Toilette verstopft ist und das Heizungssystem nicht funktioniert. Viel signifikanter finde ich aber noch, dass wir die Hand geradezu negativ besetzen. Der populärste Fußballsport eben heißt ja nichts anderes als dies, dass man die Hand nicht einsetzen darf. Es sei denn, man wirft den Ball von außerhalb des Spielfeldes wieder in das Spielfeld hinein. Also Hand zu spielen ist im Fußball das strengste aller denkbaren Verbote. Und ich weiß, dass das als Überinterpretation erscheinen mag, aber dass die Hand diskriminiert wird, die Hand kriminalisiert wird beim Fußballsport, scheint mir ein Zeichen dafür zu sein, dass wir wirklich im Zeitalter der Handvergessenheit leben.
Das war aber mal anders, schreiben Sie ja hier in Ihrem Buch. Sie geben uns da einen recht großen Überblick über die Geistesgeschichte, über die Literatur, die Malerei, auch die Ökonomie, wo ja immer die Hand eine große Rolle spielt, also handeln im Sinne von Wirtschaft betreiben, da steckt ja auch schon die Hand drin. Das sind ja alles so Bereiche, die die Hand als Metapher oder als wesentliches Werkzeug immer anerkannt haben. Was war denn da früher anders als heutzutage in diesem Zeitalter der Handvergessenheit, wie Sie sagen?
Ja, es fällt natürlich dem Kultur- und Medienhistoriker auf, dass die ganz großen Metaphern im Hinblick auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält, eine Goethe-Formulierung, die ja auch schon eine Hand voraussetzt, eben auf die Hand hin fokussiert sind. Ich meine nichts anderes als dies, dass wir, wenn wir fromm sind, glauben, dass wir alle in der Hand Gottes sind. Und wenn wir nicht mehr ganz so fromm sind, also den Übergang zur Neuzeit einigermaßen schaffen, merken wir, dass die mächtigste Größe in unserem Leben nicht mehr die Hand Gottes ist, sondern die berühmt-berüchtigte Invisible Hand des Marktes, die unsichtbare Hand des Marktes. Das ist für den frommen Adam Smith, der das in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts prägt, diese Metapher von der Invisible Hand des Marktes, noch ganz deutlich konzipiert, als die Nachfolgemetapher für die Hand Gottes. Das sind die beiden großen Mächte. Und stärker kann man die Hand also gar nicht machen. Wir haben eben diese wirklich sehr handgreifliche Metapher von der Hand Gottes und von der unsichtbaren Hand des Marktes. Und die speist unsere Welterklärungen von der tiefen Struktur her gesehen wie keine andere Metapher.
Sie haben ein Buch geschrieben, was sich kulturhistorisch mit Händen befasst und warum Hände eben als Metapher, als Sinnbild für sehr, sehr vieles daherhalten müssen. Was sind denn nach Ihrer Recherche und auch nach Ihrer Beschäftigung mit diesem Thema die größten Mysterien, die es immer noch bei der Hand gibt oder bei unseren Händen? Gibt es da etwas, was wir immer noch nicht so ganz verstehen oder was immer noch sehr, sehr rätselhaft ist?
Stellen wir uns vor, ein neugeborenes Kind wird von der Mutter in die Hand genommen, an die Brust gelegt, ist auf die pflegende Hand der Mutter angewiesen. Und wenn dieses Kind sich weiterentwickelt und wird dann größer und wird zum jugendlichen Coming-of-Age-Motive, macht es die Erfahrung, dass seine Hand die Schnittstelle zwischen ihm selbst, dem Subjekt ist und dem Rest der Welt. Also unsere Fähigkeit, autoplastisch zu wirken und selbst zu gestalten, aber auch unsere Umwelt zu gestalten, läuft über Hände. Und es scheint mir bis heute ein riesengroßes Problem, das nicht hinreichend bedacht ist zu sein, dass Computer, Digitalisierung und so weiter wunderbar Schach spielen können, Go-Spiele machen können, Datenmengen unüberschaubarer Größenordnung abrufen können, dass es aber immer noch sehr schwer ist, einen Roboter zu bauen, der eine Handgeschicklichkeit hinkriegt. Also die Hand scheint mir gerade diejenige menschliche Größe, dasjenige Organ zu sein, das dem ganzen großen Problemfeld künstliche Intelligenz die größten Hindernisse wieder setzt. Da haben wir die wirkliche Differenz zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Wir haben einen Körper und das exponierte, das extreme Organ dieses Körpers ist die Hand, weil sie, ich wiederhole mich, die Schnittstelle markiert zwischen mir und dem Rest der Welt.
Vielleicht nochmal zurückgekommen auf die künstliche Intelligenz. Da haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ja ganz beeindruckende Sachen gesehen von ChatGPT, aber eben auch von Text-to-Image-Programmen, also AI, künstliche Intelligenz, Tools, Programme, wo ich einen Text eingeben kann und dann wird mir ein Bild, eine Grafik herausgespuckt. Und die sind schon sehr, sehr ausgereift, können sehr beeindruckende Dinge tun, aber womit sich diese Programme immer noch schwer tun, sind ja die Hände. Also man kann eine perfekte Mona Lisa aus einem AI-Programm bekommen, aber bei den Händen sieht man immer wieder, aha, da sind ja doch 4 Finger nur dran oder 6 Finger oder es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Zeugt es nicht auch davon, dass doch die Hand immer noch sehr, sehr komplex ist und wir oder auch die Computer sie immer noch nicht so ganz verstehen?
Ja, Sie sagen es, ChatGPT ist ja erstaunlich schlau und ich bin der Letzte, der die Möglichkeiten, die darin stecken, unterschätzt. Aber Sie haben vollkommen recht, selbst die künstliche Intelligenz in ihrer höchsten Entwicklungsstufe scheint so etwas wie einen Restrespekt zu haben vor der menschlichen Hand. Wir wissen ja auch, wie individuell die ist, rein kriminologisch, nicht? Mein Fingerabdruck ist unverwechselt. Wir sprechen ja auch vom Handy, nicht? Und das Handy ist sozusagen fast so souverän wie unsere Hand. Also wir merken, selbst aus der Ecke der avanciertesten Artificial Intelligence gibt es so etwas wie Respektbezeugungen gegenüber der Hand. Dich, liebes Extremitätenorgan des Menschen, dich zu imitieren, sagt ChatGPT, fällt uns am allerschwersten. Dich im Schach zu besiegen, Kleinigkeit, das schaffen wir alle mal. Aber deine Hand zu simulieren, das fällt mir am allerschwersten.
Ich höre da so ein bisschen heraus, Herr Hörisch, dass wir mehr mit unseren Händen machen sollten, dass wir sie noch nicht komplett aufgeben sollten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, der Automatisierung. Sollten wir vielleicht unseren Händen wieder etwas mehr zumuten?
Ja, eindeutig ja. Wenn wir wirklich gucken, was ist die nicht so leicht zu überschreitende Grenze, die zackige Demarkationslinie, die künstliche von menschlicher Intelligenz unterscheidet, dann ist es die Hand. Lassen Sie mich romantisch, sentimental, möglicherweise auch altmännerhaft sexistisch werden, bis wir künstliche Gebilde haben, die so erotisch etwa einen schönen Frauen, warum nicht auch Männerkörper, streicheln können wie in der Hand oder mit der Hand so viel Lust bereiten können, natürlich auch Schmerz und Aggressivität und das so souverän machen können, im Guten wie im Schlechten, wird es noch eine Zeit lang dauern. Irgendwann wird auch das gelingen, aber dann ist die Zeit des Menschen endgültig vorüber. Dann haben die Menschen so Hand an sich gelegt und solche Handys im weiteren Sinne erfunden, dass sie sich selbst überflüssig gemacht haben.
Sagt Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler und Autor des Buches Hände, eine Kulturgeschichte. Sie hören die Sendung Leben im RBB 24 Inforadio. Am Mikrofon Markus Latton. Heute mit unserem Schwerpunkt zu Händen. Eben haben wir erfahren, welche Rolle Hände in der Religion, in der Literatur und allgemein in unserer Kultur spielen. Doch wie lebt es sich eigentlich, wenn man seine eigenen Hände gar nicht oder nur sehr eingeschränkt benutzen kann? Unsere Autorin Sigrid Hoff hat einen Menschen getroffen, der sein Leben auf andere Art bestreiten muss als die meisten von uns.
Also ich mache jetzt so die Tür zu, dann ist die zu, dann drehe ich das um, warte bis das, dann mache ich auf und dann geht die auf.
Christopher Grant fährt mit dem Rollstuhl vor seine Wohnungstür. Das Schloss kann er mit einer Fernbedienung öffnen und schließen. Die Tür selbst bewegt er mit viel Körpereinsatz, vor allem mit den Schultern. Der 40-Jährige hat keine Arme. Seine Hände sind an den Schultern angewachsen. Christopher Grants körperliche Verwachsungen wurden durch einen Gendefekt ausgelöst. Seine Füße sind sein ganzes Kapital, obwohl ein Fuß ziemlich krumm ist.
Ja, ich kann mit den Füßen schreiben. Weil ich ja kurze Arme habe, sage ich immer, meine Füße sind wie Hände. Also ich kann mit den Füßen malen, ich kann mit den Füßen rollern, alles Mögliche. Ne?
Die Maus am Computer bedient er ebenfalls nur mit den Füßen, führt er am Schreibtisch vor.
Zum Beispiel hier zu Hause, wie Sie sehen, eine normale Tastatur. Unten ist die Maus und da bediene ich die Maus mit den Füßen und die Hände mit dem, ja. Kann sich keiner vorstellen, aber ist so. Ja, so ein Controller, den kann ich auch bedienen. Es ist schon so ein bisschen schwierig, mit dem Playstation, mit den Füßen zu spielen, aber Übung macht den Meister. Ja, wie Sie sehen, habe ich alles normal wie jeder andere Mensch.
Für andere Dinge behilft er sich mit Schultern, Kopfbewegungen und dem Mund, etwa beim Einlegen von DVDs am Fernseher.
Den mache ich alles mit dem Mund auf. Zum Beispiel hier, dann mache ich das. Wo ist jetzt? Ach so, kann ich mal zeigen. Mache ich das so. So. Und so mache ich auch wieder die CD raus. Ich bin ziemlich durchtrainiert, weil ich eine Rückenmuskulatur habe. Und weil ich ja eher meistens mit dem Rücken mache, mit den Schultern.
Seit 2 Jahren lebt Christopher Grant in einer eigenen Wohnung im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau. Sie ist rollstuhlgerecht eingerichtet, aber nicht speziell für seine körperlichen Einschränkungen ausgestattet. Zu den alltäglichen Herausforderungen gehören die Körperpflege und das Anziehen.
Duschen kann ich soweit alleine, das heißt aber, ich kann nicht ganz alleine machen. Also da kommt der Pflegedienst 2-mal am Tag, morgens und abends. Und morgens ist es immer so, dass die kurz helfen bei mir beim körperlichen Waschen und Anziehen. Und Kaffee bereite ich meistens am Abend vor, da kann ich, wenn ich aufstehe, alleine drücken. Der Pflegedienst beim Eingießen hilft bei mir. Und dann setze ich meinen Rollstuhl rein und dann fahre ich dann alleine zu meiner Arbeitsstelle.
Er arbeitet bei den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung am Westhafen in der Grafikabteilung. Engagiert sich auch in der Mitarbeitervertretung. In Bus und U-Bahn sei er stadtbekannt, berichtet Christopher Grant stolz. Geboren wurde er in Kiel, verbrachte lange Zeit im Krankenhaus, dann kam er in ein Heim, mit 7 Jahren in eine Pflegefamilie nach Berlin. Erst dann wurde ihm richtig bewusst, dass er anders war als andere Kinder.
Ich hatte dann tierische Ängste gehabt, draußen mich zu präsentieren. Ich habe mich dann immer versteckt. Irgendwann hat meine Pflegemutter gesagt, so Junge, zeig dir mal, hier bin ich, hier bist du und mit mir kann man so kommunizieren. Und dann habe ich irgendwann als kleines Kind immer gesagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich.
Christopher Grant ist ein fröhlicher Mensch. Er hat sein Schicksal angenommen. Manchmal befällt aber auch ihn eine trübe Stimmung, gibt er zu.
Da kommt so eine kleine Debriefphase, so ja, schade. Also das heißt, manchmal gibt es Phasen, aber da gibt es jemanden, der mich halt dann aufbauen tut und sagt, du machst schon das Beste raus. Und ich habe da jemanden, der das gut machen kann und da bin ich auch sehr froh darüber. Ich bin nicht alleine.
Freunde, insbesondere eine Freundin, machen ihm immer wieder Mut. Von der Gesellschaft wünscht sich Christopher Grant jedoch mehr Offenheit und Respekt.
Also ich bin der Meinung, jeder ist Mensch und die Gesellschaft sollte sich mal selber fragen, was ist, wenn die einen Unfall haben, was sie dann denken. Dann kommt nämlich das Problem, da kenne ich einige, die in ihren Kummer verfallen und dann schwer rauskommen. Angeborene kommen leichter im Leben durch, als die Leute, die zum Beispiel einen Unfall haben.
Zum Abschied dreht er die Schulter, reicht seine kurzen Finger. Hände schütteln, geht das?
Ja, nur es gibt wenige, die sich trauen.
Sagt Christopher Grant. Sigrid Hoff hat mit ihm gesprochen. Für die Werbung der Armbanduhr- und Schmuckindustrie sind sie seit längerem essentiell. Handmodels. Menschen, die besonders fotogene Hände haben und damit tatsächlich Geld verdienen. Doch auch in vielen anderen Bereichen begegnen einem diese besonderen Models, wie Sebastian Schade für uns herausgefunden hat.
Wir sehen sie auf Plakaten, in Werbeclips oder in Filmen. Sie halten Bierflaschen, tragen Luxusuhren oder benutzen eine neue Creme. Die Rede ist von Handmodels, also Models, bei denen nicht der ganze Körper, sondern nur die Hand zu sehen ist. Eines der meistgebuchten Handmodels in Deutschland heißt Matthias Wulff. Er ist seit 25 Jahren im Geschäft und beschreibt, was seine Hände so besonders macht.
Ja, also ich habe recht kleine Hände für einen Mann, Handschuhgröße 8, das wird den meisten nicht sagen, aber das ist halt ideal, um ein Produkt zu präsentieren, weil im Fokus muss ja immer das Produkt, ist immer ja, der Hero und meine Hand muss es halt nur verschönern, halten oder sonst was. Ja, ansonsten habe ich auch relativ gerade Finger und ich kann das halt sehr, sehr gut umsetzen, was der Fotograf oder der Kameramann die Firma gerne haben will.
Wer eine Hand in der Werbung oder im Film sieht, kann sicher sein, dass es ein Handmodel ist. Auch wenn das Gesicht eines anderen Models oder Schauspielers zu sehen ist. Im Schnitt oder durch Bildbearbeitung wird ihnen meist eine andere Hand verpasst. Selbst deren Hände sind oft nicht so fotogen wie gewünscht. Außerdem arbeiten Handmodels effizienter, wie Matthias Wulff erklärt.
Der Kunde kriegt natürlich mit einem Profi viel, viel mehr Fotos raus, als wenn er einen Laie nimmt. Er hat in der gleichen Zeit vielleicht 10 Einstellungen geschossen, wo er sonst 5 geschossen hätte. Ich weiß schon, wie die Hand im Foto gut aussieht. Wenn ich weiß, wo die Kamera steht, weiß ich schon, wie ich den Füllhalter oder die Flasche Bier oder Tempo oder was ich halten muss.
Vertreten werden Handmodels meist durch Agenturen. Die Agentur Handmodel Berlin ist 2017 hier in eine lukrative Lücke gestoßen, sagt die Gründerin Annalina Schumacher. Sie vertritt über 200 Models, ist aber ständig auf der Suche nach neuen. In allen Altersklassen. Was macht für Annalina Schumacher eine gute Hand aus?
Gepflegt muss die Hand sein, also egal was für einen Handtyp man hat. Sehr gepflegte Hände, sehr gepflegtes Nagelbett. Klassisch ästhetisch bei Frauen ist ein langes Nagelbett. Dann müssen die Hände von der Proportion her harmonisch sein. Das kann eine grobe Hand sein, aber kann auch eine ganz elegante Hand sein. Aber alle Finger müssen in der Proportion zueinander passen, also nicht einer länger als der andere.
Auch mit nicht perfekten Händen kann man als Handmodel arbeiten. Je nach Produkt werden andere Typen benötigt.
Mal ist es eine ganz klassische Hand, also eine ganz elegante Hand, die eher für Schmuck und solche eher edlen Produkte genutzt wird. Dann gibt es Phasen, wo plötzlich so eher die Bauarbeiterhände und die Hand von nebenan gefragt ist. Genau, und alle Kochprodukte, da nimmt ja niemand ab, dass eine perfekte Hand gerade Essen schnibbelt und was vorbereitet. Und dementsprechend braucht man von bis eigentlich jede Form von Hand.
Ob man letztlich Erfolg hat, entscheiden nicht nur die Hände. Am Set zählt Professionalität und die Fähigkeit, Anweisungen der Fotografen genau umsetzen zu können. Auch an eine weitere Eigenschaft denken viele Laien nicht, so Annalina Schumacher.
Was man nicht unterschätzen darf, ist, glaube ich, dass man wirklich fit sein muss, weil man meistens seine Hände und Arme eine sehr lange Zeit sehr stillhalten muss und hochhalten muss. Ich glaube, alle Sportler wissen, was es bedeutet, Hände oder Arme nach oben zu halten. Nach ein paar Minuten fängt man echt an zu zittern. Und das darf man nicht unterschätzen, dass es auch sportlich dann doch eine Herausforderung ist.
In den USA verdienen die großen Namen der Szene bis zu $200.000 pro Auftrag. In Deutschland sind moderatere Honorare üblich. Vollberufliche Handmodels gibt es hier nicht. Für Matthias Wulff ist es eher ein besser bezahltes Hobby. Vor allem die Arbeit mit Stars oder mit neuen, edlen Produkten mache ihm Spaß. Selbst wenn mal etwas schief geht.
Aber ich hatte auch mal ein Shooting, das war für einen Füllhalterhersteller. Das war so ein ganz teurer Füllhalter mit Rubinen. Und da ist ein Rubin runtergefallen und die waren dann aber so klein. Wir haben den nicht wiedergefunden. Wir haben alle die Schuhe ausgezogen, gemacht, getan und waren dann mal 1.000 Euro weg oder was.
Geld, Ruhm und eine große Prise Glamour. Damit zieht das Model-Business besonders junge Menschen an. Die Schattenseiten sind oft schlechte Arbeitsverhältnisse und ungesunde Lebensweisen. Annalina Schumacher von der Agentur Handmodel Berlin findet, von ihrer Sparte könne der klassische Modelbetrieb lernen.
Was ich eher schade finde, dass die Full-Body-Models wirklich schlechter behandelt werden als Handmodelle, weil da irgendwie immer die ganze Persönlichkeit, also eher der Körper gesehen wird als der Mensch dahinter. Und sobald man ein Partsmodel ist, ist man irgendwie erst die Person und dann die Hand.
Handmodels sind gefragt und im heutigen Medien- und Marketinggeschäft nicht wegzudenken. Wer genau hinblickt, wird sehen. Hände sind überall. Und wer nach einem kleinen Nebeneinkommen sucht, kann schon mal zur Maniküre gehen.
Soweit unser Reporter Sebastian Schade über eine besondere Nische im Model-Business. Das war's mit der Sendung Leben. Es verabschiedet sich von Ihnen Markus Latour.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.